flurries of fun await this winter in Indiana. Feel the rush of the Midwest's only refrigerated toboggan run. Ski down snow-covered slopes and marvel at frozen waterfalls on a winter hike. When it's time to unwind, from outdoor fun to indoor escapes, your perfect winter getaway starts in Indiana. Plan your trip today at inindiana.com/winter.
Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Genregeschehen, der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Sit down, be humble und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da ich die Nummer leider vergessen habe, begrüße ich mal ganz schnell meinen lieben Kollegen André Hecker.
Moin, moin.
Der mir jetzt sagen kann, welche Nummer wir haben.
Das sage ich dir sofort, sobald Tino Hahn sich vorgestellt hat.
Ich kann mich auch gern 162 mal vorstellen.
Hallo. Gut, dann frage ich halt Tino Hahn, oder beziehungsweise hat Tino Hahn hiermit beantwortet. Hallo Tino.
Es ist die 163.
163.
Okay, gut, ich wollte nur gucken, ob André aufpasst.
Sehr gut. Ja, seid uns willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen da draußen im Empfangsbereich. Wir wollen heute wieder über ein paar Filme quatschen. Allerdings quatschen wir heute über einen Film, über den wir schon ein paar Mal jetzt gesprochen haben. Aber jetzt wird Klartext geredet. Denn einer von uns hat das dringende Bedürfnis, nochmal Klartext zu reden. Die Frage ist natürlich, wer? Und darüber hinaus haben wir aber noch zwei neue Filme, die wir euch gerne ans Herz legen wollen oder vielleicht auch nicht. Das erfahrt ihr in den folgenden Minuten. Aber jetzt gibt's erstmal ein bisschen Liebe für Companion. Hört ihr mich?
Ja.
Natürlich.
Aber wir waren ganz erstaunt, aus deinem Mund das Wort Liebe zu hören. Da haben wir erstmal andächtig geschwiegen und diesem Gefühl in uns nachhallen lassen.
Ja, das
im Gegensatz
auch
zum, Achtung, der Spoiler-Part beginnt. Denn im Gegensatz zum titelgebenden Companion sind wir ja in der Lage, Gefühle zu empfinden, wie Liebe, ZB, und simulieren das nicht nur.
Ja. Ah, ja. Und das hat dich gestört?
Das hat mich massiv gestört. Ich habe keinerlei Fallhöhe in dem ganzen Film wahrgenommen. Der Typ, also ich finde Jack Quaid leider als Schauspieler auch furchtbar. Also ich fand das ganz schlimm, wie er das gespielt hat. Aber er ist ja auch von Anfang an ein Arschloch. Iris ist von Anfang an das Opfer, sodass dann, wenn enthüllt wird, dass sie ein Companion bzw. ein Sexroboter ist, gar keine Fallhöhe entsteht, weil wir ja schon sie von Anfang an mögen, ihn von Anfang an hassen. Und wir trotzdem auch durch diese Vermenschlichung von ihr auch wieder auf ihre Seite gezogen werden. Also was ist der Unterschied zwischen ihr und dem und Hell aus 2001 oder Samantha aus Her? Es gibt keinen Unterschied. Es ist einfach nur ein Algorithmus, dem hier immer wieder suggeriert wird, dass er einen freien Willen hätte oder dass er Schmerz empfinden kann. Und wir sollen so denken, ja, die arme Iris, nur damit dieser Typ seine gerechte Strafe bekommt. Das fand ich so manipulativ und auch so dumm gedacht von dem ganzen Film. Also ich habe mich da nicht gelangweilt, aber ich habe mich an vielen Stellen sehr aufgeregt, weil das aus meiner Sicht von der Cleverness her sehr, sehr dämlich ist und auch der Plot mich immer wieder völlig irritiert hat. Man muss da schon sehr viel schlucken, wozu ich auch immer bereit bin. Genau wie Iris, aber ich bin kein Sexroboter. Und diese ständige Betonung, dass sie ein Sexroboter ist. Also ich checke überhaupt nicht, was der Film von mir wollte, außer so eine ganz unnötig komplizierte Krimi-Story noch zu erzählen, die hinten und vorne nicht funktioniert, so wie der ganze Film auch hinten und vorne sich immer wieder selbst widerspricht und irgendwelche Sachen erst aufbaut, dann aber wieder mit dem Arsch aufreißt, dann sagt, so funktionieren Roboter, dann funktionieren sie wieder ganz anders. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr ärgerlich, wenn ein Film so krass sich auf seinen Plot konzentriert und darauf, wie das alles funktionieren soll, aber alles immer mehr zusammenfällt. Also ich habe mich beim Gucken gleichermaßen unterhalten gefühlt, aber auch sehr geärgert. Ja. Ihr könnt mir ja zustimmen.
Also, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, Leute, ne, wir spoilern. Auch mal wieder schön, ohne den Plot überhaupt mal zu erklären, einfach rein in den Rant.
Ich habe gesagt, Spoiler Alert. Ja, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Die Leute kennen es doch inzwischen schon, worum es geht. Aber Daniel kann ja wirklich noch mal kurz sagen.
Ja, gut.
Worum es anscheinend geht in diesem sogenannten Film.
Ja, also ich muss sagen, nee, Tino, ich habe den Anfang schon ein bisschen anders wahrgenommen. Es geht hier um Josh und Iris, ein Paar, das wohl frisch zusammen ist oder noch nicht, also schon etwas länger zusammen ist. Sie fahren in ein Wochenendhaus mitten im Wald, wo natürlich kein Handyempfang ist. Und Iris hat so ein bisschen Bedenken, weil die Clique von Josh nicht so ganz gut mit ihr, naja, auskommt. Und dann kommt es zu einem Mord, nämlich der Besitzer des Hauses wird von Iris umgebracht, von der wir erfahren, Spoiler.
Ja, aber
Spoiler,
es ist ja kein Mord, es soll ja Notwehr darstellen. Und da fängt es für mich nämlich schon an. Also an dem Punkt denkt man noch, es ist ein Mord, weil ja da noch nicht klar ist, dass sie dieser Companion ist. Aber die Person, die sie da umbringt, wird ja auch schon wieder so unsympathisch gezeichnet, dass man als Zuschauer keinerlei moralisches Dilemma damit hat, dass sie ihn umbringt. Also er ist ja schon, er wirkt ja wie ein Charakter aus New Kids Turbo. Also es war ja komplett absurd, wie er darüber kommt, wie er als krimineller Russe mit zweifelhafter Vergangenheit dargestellt wird, der die ganze Zeit sie so angeiert, wo man so denkt, ja, okay, sie bringen ihn jetzt um, ich fühle mich nicht schlecht. Was wäre zum Beispiel gewesen, wenn der Typ sich genauso verhalten hätte wie dieser andere Typ von ihren Freunden, wenn man so gedacht hätte, wieso ist der denn jetzt tot, der war doch ganz nett. Aber das, darauf ist der ganze Film aufgebaut, dass immer Personen sterben, denen wir es wünschen, durch eine Maschine. Und Maschinen töten keine Menschen, egal wie moralisch verderbt diese Figuren sind. Und ganz besonders töten sie die Menschen nicht, um sich selbst zu schützen. Das funktioniert nicht. Nur weil sie da ist, weil Sophie Thatcher das so überzeugend spielt, ist sie deshalb noch nicht moralisch legitimiert zu dem, was sie da tut. Also der Film ist doch komplett manipulierend in der Hinsicht. Aber nicht auf so eine Art, dass man so denkt, okay, das ist interessant, sondern das ist halt wie Death Wish gucken.
Ja, aber der Film hat doch auch Gründe dafür. Also Also der Mord funktioniert ja nur, weil Josh vorher sie ja hackt und ein eigenes Skript drauf schreibt, Werkseinstellung aushebelt, dass diese Roboter eigentlich keine Menschen verletzen können. So, das hebelt er ja aus durch den Hack. Ja. Und dann, das ist ja, also das finde ich ja gerade so clever an dem Film, dass dir das jetzt alles rückwirkend auffällt, wenn der Film einmal durch ist und so, beziehungsweise ich habe es mittlerweile zweimal geguckt. Wenn du ihn dann nochmal guckst, ist das halt eigentlich noch smarter alles. Er baut das ja dann natürlich so auf, dass natürlich Sergei weiß, dass das halt ein Roboter ist, Iris. Und der wird dem dann, das sieht man natürlich nicht im Film, aber der wird mir vorher gesagt haben, übrigens, ich schicke dir dann mal Iris an den Strand, dann kannst du da halt mal ran.
Nee, ja, das hat ja Cat gesagt. Cat hat die Erlaubnis erteilt, dass er den Sexroboter benutzen darf.
Und dann halt dahingehend mit dem Wissen, wenn er das macht, wird sie mit dem ausgehebelten Protokoll mit dem Messer, was er ihr noch in die Tasche steckt, ihn töten, was dann ja alles in Gang bringt, damit sie ihren Plan aushecken kann. Also dein Gedankengang, den du da hast, der ist ja irgendwie valide, aber da will der Film ja überhaupt in keinster Weise hin.
Nein, ich bin ja auch bereit, zugunsten einer Krimi-Handlung das zu akzeptieren, dass die Roboter ein Aggressivitätssetting haben und ein Intelligenzsetting, keine Settings geschenkt. Dass Sergei unbedingt diesen Sexroboter ficken will, auch geschenkt. Man weiß halt gar nicht, warum er das wollen würde.
Naja, weil es eine Maschine, also das ist ja das.
Ja,
das ist aber doch die Wahrnehmung von
mehrere.
Denen.
Am Ende kommen diese beiden Mitarbeiter der Firma und sagen, ach, das ist auch so ein Modell von uns, das haben wir vor ein paar Jahren hergestellt, das gibt's gar nicht mehr. Diese Sexroboter sind ja nichts Seltenes, die sind ja gang und gäbe. Warum soll ein Multimillionär denken, oh geil, ein Sexroboter, das ist ja das Geilste, was es überhaupt geben kann. Also das bin ich alles bereit zu akzeptieren, dass das alles sehr hölzern irgendwie konstruiert ist, dass diese Freundschaftsbeziehungen in keiner Weise funktionieren. Man glaubt denen ja nicht, dass sie befreundet sind. Das ist alles völlig fein, aber ab dem Punkt, wo sie ihn dann tötet und wo sie ausgehebelt ist, das finde ich relativ clever, weil man ja erst denkt, okay, sie wehrt sich einfach nur, dann wird sie als Mordinstrument benutzt. Das finde ich alles noch ziemlich nice, aber dann ist sie an diesen Stuhl gefesselt und entwickelt auf einmal irgendwie dieses Bewusstsein und will sich dann dagegen wehren. Und wenn sie dann später gefoltert wird von ihm, empfindet sie Schmerz und ist Das stimmt nicht, das ist nicht vorhanden. Also es sind keine Emotionen, die eine Maschine empfindet, sie hat nur einen Algorithmus. Wenn ein Auto sagt, oh, der Reifendruck ist zu niedrig, hat das Auto auch keine Angst vor einem platten Reifen. Das sind nur Zustände, die nach außen gemeldet werden. Also ich verstehe überhaupt nicht, was der Film von mir will, wie ich mich emotional dazu verhalten soll. Das habe ich null begriffen.
Naja, also letztendlich ist es doch A, wie weit ist man in der Lage, einer künstlichen Intelligenz auch irgendwo, sage ich mal, eine Lebensberechtigung zuzusprechen. Und gleichzeitig will der Film ja trotzdem auch feministisch sein, ja, in seiner Darstellung.
Das verstehe ich auch, und dass er das probiert. Und ich finde auch, dass die Figur ganz geil gezeichnet ist von Josh, der halt immer so sagt, er ist ein nice guy und denkt, das gehört ihm alles und das steht ihm alles zu. Aber das macht der Film ja auch relativ schnell klar, dass er das halt eben nicht ist. Und diese Frage, ob man einem Roboter eine Menschlichkeit zugesteht, stellt sich doch auch nur, weil Sophie Thatcher das spielt. Wenn am Ende bei diesem Folterding ihr Kopf in die Flammen gehalten worden wäre, würde man sich doch gar nicht mehr die Frage nach der Menschlichkeit stellen. Dann wäre es einfach ein verbrannter Roboter, der rumlaufen würde, und man würde nicht mehr denken, ja, das ist ja eine menschliche Maschine, die kann ja Empfindungen haben. Also, wo ist der Unterschied zwischen Sophie Thatcher und Hell oder Samantha aus Her? Wo ist der Unterschied?
Hell,
warum nehmen wir sie?
Hell hat aus logischer Konsequenz heraus beschlossen, dass die Menschen da nicht mehr notwendig sind, beziehungsweise unnötig sind oder schädlich für die Mission.
Genau. Und als dann er ausgeschaltet werden soll, sagt er, I'm afraid. Also er äußert Angstgefühle, die aber ja gar nicht da sind, die einfach nur der Manipulation dienen. Warum soll dann Iris echte Gefühle äußern, obwohl sie hat ja kein Ich, sie hat ja gar kein Bewusstsein, also das existiert ja gar nicht. Sie hat ja weder ein Innenleben, noch ist sie aus biologischer Sicht dazu in der Lage. Sie kann ja keine Reize in Schmerz oder Freude oder so umwandeln und mit Emotionen verknüpfen. Sie hat nur Sensoren, sie misst irgendwelche Sensoren wie Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und gibt darauf basierend Daten aus. Also ich verstehe nicht, wie wir 2025...
Ja, aber 20, das macht sie doch auch. Also sie äußert ja Dinge, die sie glaubt zu haben. Ist ja genau das
Gleiche. Ja, aber das ist nur programmiert. Also,
ja, ist es ja auch. Das wird ja im Film auch
gesagt.
Aber genau darum geht es doch letztendlich, dass du trotzdem mit einer Maschine in Anführungszeichen mitfiebern kannst. Das gleiche Thema werden wir auch nachher nochmal in einem anderen Film haben.
Ja.
Und dafür brauchst du auch keine Schauspieler im Zweifelsfall, damit man mit einer AI irgendwie mitfühlen kann.
Ja, aber du fieberst mit der AI ja nur mit, weil alle Figuren im Film moralisch verderbt sind und den Tod verdient haben.
Ah, ja, aber darum Zuschauers. Geht's doch. Das ist doch
ja,
das Ding, was der Film. Also, wenn der Film doch ein paar Aussagen hat, dann ist es doch genau das.
Aber was ist denn die Aussage?
Naja,
dass moralisch verderbte Personen getötet werden dürfen.
Nein,
weil sie
dass die moralische Verdorbenheit an Maschinen nicht weniger schlimm ist als die moralische Verdorbenheit an Menschen.
Ja, aber das ist doch das, wo wir seit Jahren oder jetzt seit 2 Jahren mit ChatGPT und DeepSeek und so drum diskutieren, dass eine AI kein Bewusstsein hat, ein Roboter auch nicht. Und dass deswegen da kein Bewusstsein raus entstehen kann, aber kaum wird ein Gesicht draufgeklebt, sind wir auf einmal der Meinung, ah ja, okay, so ein Roboter, wenn man den schlecht behandelt, ist das genauso schlimm, wenn man einen Menschen schlecht behandelt. Das stimmt ja nicht.
Ja, aber also die Ambivalenz will ich nur aufzeigen. Also letztendlich, wenn du das halt nicht so empfindest, ist es ja okay. Aber der Film überlässt das ja letztendlich quasi dir. Er zeigt es ja nur auf, ob du es dann mitfühlst oder nicht. Bleibt ja dir überlassen.
Also du warst auch nicht auf der Seite der Replikanten bei Blade Runner, oder was?
Ein ChatGPT äußert sich ja auch mit, wenn du ein ChatGPT fragst irgendwie, wenn der irgendwas antwortet, was falsch ist, du sagst quasi irgendwie von wegen, du bist dumm oder so, das ist falsch, dann entschuldigt er sich bei dir und sagt, es tut mir voll leid, das ist richtig blöd, was ich gemacht habe oder so. Oder wenn du ChatGPT irgendwie fragst, irgendwie zum Thema, keine Ahnung, Faschismus fragst, dann sagt ChatGPT, das ist scheiße. Das kann der auch nicht wissen, das ist auch Quatsch. Das ist auch alles nur, was er glaubt zu wissen. Und so ist es doch im Film auch, dass es einfach, ja, es wird ja auch zigmal gesagt, von Josh auch zu Iris. Alles, was du da machst, sind einfach nur Programmierungen. Deine Tränen sind Kühlflüssigkeit und so. Das wird ja alles gesagt. Es ändert aber nichts daran, dass ich als Zuschauer das trotzdem so rezipieren kann, dass es mir leid tut und dass ich halt trotzdem mit ihr mitfieber, statt mit dem Arschloch-Typ halt. Und dass ich mir lieber wünsche, dass der drauf geht. Und dann ist es doch das, was der Film von mir will, ist vor allem letztendlich, also für mich, und das habe ich jetzt ja auch schon mehrfach irgendwie gelesen, und ich glaube das schon, dass es auch eine Erwartungs- und Leshaltung des Films ist. Ich habe bei dem Film überhaupt gar keine, also für mich habe ich keine, sag ich mal, soziale Zwischentöne überhaupt erwartet. Ich wollte vor allem einen unterhaltsamen Genrefilm, blutigen, und den habe ich bekommen. Und alles darüber hinaus war für mich halt persönlich eh nur Bonus. Aber für mich war diese ganze AI-Frage halt vor allem dahingehend, einmal eben, wie gesagt, kann ich mit einer AI-Figur mitfiebern, obwohl ich den ganzen Film lang erzählt bekomme, dass das alles nicht echt ist. Ja, konnte ich. Und halt eben gleichzeitig eben natürlich auch die feministische Botschaft dahinter natürlich, mit natürlich dem Josh als wieder Alpha-Male-Dude-Bro so.
Ja, das fand ich, also diese Josh-Szene da bei diesem Dinner, wo er dann wirklich so ein erbärmliches Würstchen ist, dass er beiden Robotern noch erklären muss, was eigentlich so bei ihm abgeht, also das fand ich auch richtig stark, weil erst dachte ich so, oh, die Szene ist ein bisschen lame, bis ich dann so gecheckt habe, okay, es ist ja nur noch Iris und der andere Typ da und denen hält er irgendwie so eine Rede, dass es ihm so wichtig ist als Alpha-Dude oder dass er so erbärmlich ist und den Robotern zu erklären, was wirklich in ihm vorgeht, also er erklärt den beiden Robotern einmal decent guy, wo man so denkt, ey, die interessieren sich einen Scheiß für dich, das sind einfach nur irgendwelche Maschinen, aber ihm ist es halt wichtig. Also diese Ansätze, die der Film da hatte, verstehe ich, aber Iris, die simulieren ja einfach nur. Also ich, das sind nur simulierte Emotionen. Mit der Argumentation, die ihr jetzt gerade habt, könntet ihr auch irgendwelchen Kampfrobotern in irgendwelchen Kriegsfilmen dann irgendwie, dann würdet ihr auch denken, oh nein, hoffentlich passiert dem armen Kampfroboter nichts.
Ja, das also, habe ich auch bei Rogue One zum Beispiel so gedacht.
Ja, also ich verstehe, aber das ist ja diese Vermenschlichung, verstehe ich.
Was ist das Problem denn daran, wenn es so ist?
Das Problem ist, dass man als Zuschauer moralisch legitimiert wird, sich drüber zu freuen, dass die sterben und dass sie durch den Roboter umgebracht werden. Das heißt ja bei Rogue One, denkst du nicht, geil, der Roboter hat wieder einen gekillt, sondern geil, der Roboter hat sich verteidigt. Also hier ist ja quasi, man will ja diese Morde als moralische Gratifikation sehen. Und wenn naja, der Roboter aber, nicht vermenscht.
Aber Aris wehrt sich ja auch gegen einen Plot, den sie geschmiedet haben, um ihr was also dem Roboter was anzuhängen. Und da hat der Roboter halt keinen Bock drauf, was ich verstehen kann.
Ja, aber das bedeutet ja, er müsste ein Bewusstsein entwickelt haben. Und ich finde halt schade, diese eine Szene, wo hieß der andere Roboter Jack?
Patrick, glaube ich, oder?
Patrick. Wo dieser Patrick dann sagt, ja, ich habe im Laufe der Jahre mir zusammengereimt, dass ich wohl ein Roboter bin, wie traurig das war und was das für ein deeper Moment war, als dann irgendwie so klar wird, okay, der hat es die ganze Zeit gewusst, aber er hat es halt einfach für sich akzeptiert. Und das finde ich ein bisschen schade, dass daraus nichts gemacht wurde. Aber der Roboter wird dann irgendwann resettet, kann sich aber trotzdem noch an alles erinnern. Also sie werden so ganz merkwürdig vermenschlicht, dass diese Robotergesetze gelten nicht für sie, menschliche Gesetze gelten aber auch nicht. Und es wird alles nur in diese Richtung getrieben, dass dann dieser Payoff entstehen kann. Also ich fand das sehr, sehr sloppy entwickelt alles. Weil dieser Patrick sagt gegen Ende einmal noch so, ja, nein, ich liebe Josh und so. Und dann sagt sie, nee, erinnere dich mal, du hast den und den gemocht und er ist ja zurückgesetzt worden. Er weiß weder, dass er ein Roboter ist, obwohl, in der Szene sagt er trotzdem, ja, ich weiß, dass ich ein Roboter bin, aber er wurde ja kurz vorher zurückgesetzt. Er weiß es also gar nicht, er hat dieses Bewusstsein nicht. Und innerhalb von einer kurzen Sekunde entwickelt er dieses Bewusstsein. Und dass ein Roboter zu ihm sagt, ja, ich kann ja nicht lügen, wo man gar nicht weiß, ob sie lügen kann oder nicht, weil sie ja schon die Bewusstsein entwickelt hat, ist dann für ihn der Beweis, sich selbst umzubringen. Also ein Roboter entwickelt innerhalb von einer Sekunde ein Selbstbewusstsein und bringt sich um und da soll ich dann irgendwie denken, hier ist irgendwas stringent durchentwickelt, was mir irgendwas über Mitfühlen von Robotern oder Emotionen bei Robotern sagt. So, da liegt alles so einer merkwürdigen Drehbuchlogik, aber doch keiner darüber gestülpten Struktur oder so. Also ich fand das alles sehr irritierend entwickelt.
Also wo ich dir recht gebe, im letzten Drittel macht sich der Film zu einfach. Und das anhand von vielen Dingen. Da ist ja auch noch dieser Techniker, der, ich glaube, mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Morde mit beobachtet. Und der soll jetzt dann was? Die Schnauze haben?
Der hat ihr das freie Bewusstsein gegeben.
Ja, aber nichtsdestotrotz war er Zeuge von vielleicht zwei Morden.
Ja, ich weiß, aber auch diese beiden Techniker, also ich fand, das waren halt diese geilen Ansätze, von denen ich gern mehr gesehen habe, weil diese Techniker kommen und sagen ja sofort, ja, der hat ihn ja gehackt oder so. Das ist auch so einer von diesen Freaks, die Roboter unten im Keller foltern. Also wie jämmerlich deren Plan konstruiert ist, wie die sofort auffliegen würden, weil das ein bisschen wie bei kleinen Morde unter Freunden war, so ein bisschen.
Aber das ist also, doch das, was du da gerade eben als stark empfunden hast, dass Jack eigentlich jämmerlich ist.
Also ja, das finde ich auch gut. Ja, also dass man die ganze Zeit sieht, wie sie ihren scheinbar genialen Plan durchboxen, aber sobald sie immer in diese Außenperspektive kommen, also sobald der Plan von Leuten außerhalb betrachtet wird, merkt man halt, okay, wie dumm dieser Plan halt einfach ist, wie irgendwie, wie sie ihre Freunde nicht einweihen, wie diese Cat auch irgendwie ihn super creepy findet, weil er diesen Sexroboter quasi eigentlich nur für diesen Mord geholt hat, aber gleichzeitig auch noch als Sexroboter benutzt, also quasi diesen Bonus in Gänsefüßchen dann noch so nutzt. Sie finden Josh ja auch alle ätzend. Und dann ist der andere auch noch ein Roboter, soll aber auch irgendwie eingeweiht werden. Dann sind diese Techniker da, die auch sofort merken, okay, dieser Plan, also was die hier machen, ist ja total absurd, das ist total durchschauend. Das fand ich irgendwie immer die starken satirischen Momente und alles, wo der Film irgendwie so Comedy reinbringen wollte, das hat mich eher ein bisschen, ja, frustriert. Weil das immer wieder von diesen Schwächen im Drehbuch oder in dieser immanenten Logik des Films, das hat mich, ja, nicht happy gemacht. Also ich hätte auch ihn gern mehr gemocht, aber weiß nicht, ob ich
2025... Also du hättest ihn auch gerne noch ernster gehabt, oder was?
Ne, ich hätte gerne, dass er diese feministische Botschaft hat er ja drin, aber auch die ist ja so ein bisschen Augenwischerei. Weil was passiert denn 2 Stunden nach dem Filmende? Oder was passiert 10 Stunden nach dem Filmende? Es wird mehrmals gesagt, sie muss regelmäßig in die Wartung. Und sie wird dann entweder irgendwo liegen und verrosten, oder sie fährt in die Wartung und wird einfach festgenommen, weil man ja trotzdem weiß, dass sie das alles gemacht hat.
Oder also sie ist intelligent ja genug End. Mit ihren 100% Intelligenz, auf die sie gestellt worden ist, um Mittel und Wege zu finden, halt eben genau nicht den Polizisten in die Arme zu fallen. Das
erfahren wir in Companions weiter.
Ja, würde ich
ja,
auch
wahrscheinlich.
Sagen.
Ja, das glaube ich auch.
Aber
habt ihr noch eine Frage kurz. Habt ihr einen Unterschied zwischen 0%, 40%, 100% Intelligenz gecheckt? Weil ich habe überhaupt nicht, er stellt sie dann auf 0% Intelligenz und sie hält dann halt sofort ihren Arm in die Flammen, versteht auch sofort, wie eine Pistole funktioniert. Also ich habe gar nicht gecheckt, was diese Unterschied Intelligenz.
Das war so die Handlungsfähigkeit. Ich glaube, auf 0% habe ich so verstanden, muss sie wirklich alles machen, was er sofort sagt. Sie hat gar keine Möglichkeit.
Ach so, der freie Wille ist das eher.
So habe ich es verstanden, okay. Genau. Ja.
Okay, weil am Anfang, ich fand es ein bisschen auch ja demütigend vom Film irgendwie, dass man dann nach einer Dreiviertelstunde erfährt, dass sie auf 40% Intelligenz steht.
Ja, das zahlt ja wieder auf Jack ein, weil er sie halt auf dumm gehalten hat, weil er halt dumme Frauen mag.
Das ja, aber wir haben sie, aber ihr habt sie doch nicht wie eine Frau gesehen, die 40% Intelligenz hat.
Nein,
naja,
Das meine ich hier mit freier Wille. Sie ist halt sehr beschränkt so auf ihn. Es ist alles nur natürlich, es geht alles um ihn. Sie ist in ihrem kleinen Kosmos. Es gibt nichts darüber hinaus. Und erst als das ja aufgebrochen wird, hat sie überhaupt die Möglichkeit, das zu verstehen? Also ich sehe es eher mit diesem Bewusstsein auch, oder diese Tendenz zum Bewusstsein, eigene Handlungsfähigkeit, Dinge über die Köpfe auch von Anweisungen hinweg entscheiden. So, das
ja, ich hätte halt lieber gern mehr so ein moralisches Dilemma gehabt, dass das alles von Anfang an klar ist, dass der Typ, den sie umbringt, so böse ist, dass man sich auch quasi nicht denkt, okay, hat sie jetzt irgendwann mal überreagiert oder so, sondern man denkt halt immer so, ja, ihre Handlungen sind ja völlig durch die Aktion der anderen gerechtfertigt.
Also ich weiß nicht.
Auch das ist ja ambivalent zum Beispiel. Sergej war ja nie böse. Also ja, er hat sie in Anführungszeichen bedrängt.
Er wollte sie vergewaltigen.
Wenn man jetzt mal bedenkt, dass sie theoretisch eine Sexpuppe ist, ist das ja wieder ambivalent. Und er war ja gar kein Drogenboss oder so. Es war ja nur eine Lüge.
Ja, ich weiß, das war ja noch eine ganz gute Idee gegen Ende.
Der macht ja nur so Agrarzeug. Also er war ja gar kein
Doch, er war ein Ehebrecher trotzdem noch.
Er war kein Riesendrogenboss oder irgendwie Megakriminell.
Ich weiß nicht, wie so ein normales Publikum die moralische Verbrechensskala zwischen Ehebruch, Vergewaltigung und Drogenboss einem Filmcharakter aufmacht.
Aber ich weiß nicht, irgendwo verliere ich gerade den Faden von dem moralischen Kompass, den du dieser Maschine da jetzt irgendwie, die du dieser Maschine anhängst. Also, wenn er in dem Wissen, eine Sexpuppe zu benutzen, eine Sexpuppe benutzen möchte, ist es für dich eine Vergewaltigung. Aber wenn Sexpuppe nicht sich wehrt, ist es eine Maschine, die gegen ihre
Puppe. Nein, nicht ihm, sondern den Handlungen, die stattfinden.
Was?
Also wenn sie am Anfang jemanden töten würde, von dem man nicht weiß oder zu dem Zeitpunkt denkt, okay, er ist Ehebrecher, er ist ein potenzieller Vergewaltiger, er ist ein Lustmolch, er hat es ja von Anfang auch gleich so beäugt und er ist ein Drogenboss. Also er ist quasi viermal
etwas,
unwertes
was wir
Leben für
nur
Filmcharaktere
suggerieren können zu diesem Zeitpunkt, ne?
Also, nee, das mit dem Ehebruch wurde schon gesagt, Cat ist seine Geliebte, da weiß man ja schon, dass ein Publikum sowas als moralisches Versagen sieht, dann will er noch diese Puppe von der wir nicht wissen, dass es eine Puppe ist, also dass irgendjemand Mitleid empfunden hat während des Films, als der Russe stirbt, glaube ich nicht, er wird ja auch einfach abgeschlachtet. Also nee, er muss ja nicht.
Zu dem Zeitpunkt, wo der Mord passiert, denkt man auch, er ist halt ein Krimineller, genau.
Ja. Ja genau, und er wird ja auch so abgeschlachtet, das Blut spritzt ihm aus dem Hals, weil sie das reinsticht, also es sind ja richtige so Jubelmomente dabei. Und das hätte ich geiler gefunden, wenn das irgendwann mal gebrochen wird, weil einen Film zu zeigen, wo man nur mitfühlen soll mit einem Roboter, aber nie die Handlung hinterfragen, das finde ich irgendwie zu wenig, weil das ja einen vorbehaltlos in so eine positive Wahrnehmung reinzwängt.
Naja, es mag vielleicht.
Also hättest du gern gehabt, dass Iris jemand Unschuldigen absticht zum Beispiel?
Nee, ich hätte einfach gehabt, dass man die Handlung von ihr hinterfragt, weil nach wie vor ist es ja zu hinterfragen, ob eine Maschine nicht einfach die Polizei rufen sollte oder alles selbst in die Hand nehmen, denn sie hat kein eigenes Bewusstsein, sie hat keine Autonomie, sie hat kein moralisches Empfinden, sie hat keine ethischen Bemessungswertstäbe, sie handelt einfach so, wie wir als Zuschauer das gerne hätten.
Ja doch, die Und Ethik ist ja einprogrammiert, deswegen weiß sie ja, dass sie nach dem Mord was Schlechtes getan hat.
Ja, aber sie darf trotzdem nicht unverhältnismäßig handeln und das macht sie ja. Und das finde ich alles für den Film alles für einen Film völlig okay. Irgendwann ist sie nicht mehr gehackt, sondern wurde so wieder irgendwie auf den Status quo gebracht. Und das finde ich für einen Film alles okay, aber dann muss es halt kein Roboter sein oder dann muss man nicht über diese ganzen Roboter-Dilemma sprechen, wenn das alles keine Relevanz hat oder irgendwelche Robotergesetze oder so. Also es hat ja keinerlei. Es ist in nichts verhaftet. Es ist halt einfach eine Krimi-Story, wo das Mordwerkzeug ein bisschen ungewöhnlich ist, aber alles andere könnte auch ein ganz normaler Mensch machen. Also sie muss kein Roboter sein. Was würde sich ändern, wenn sie kein Roboter wäre?
Ja, aber das ist doch jetzt, weiß ich nicht, ist das wirklich der richtige Ansatz, um an den Film ranzugehen? Sie muss natürlich kein Roboter sein. Aber das Spezielle an dem Film oder das der Unique Selling Point ist doch nun mal, dass sie ein Roboter ist. Also,
ja, aber das kann doch nicht sein, dass der Unique Selling Punkt ist.
In Blade Runner müssen es auch keine Replikanten sein. Es könnten einfach irgendwelche Flüchtlinge sein von irgendeinem Arbeitsschiff.
Ja, aber. Nee, aber dann, bei, das, also, außerdem sind die Replikanten sind Klone. Und wenn sie ein Klon wäre, würde ich ja gar nicht sagen, weil ein Klon hat eine Seele. Das ist eine komplett menschliche Nachbildung. Sie hat einfach nur ein bisschen Haut drüber. Ein Wi-Fi im Kopf, eine Festplatte im Bauch, das ist doch was ganz anderes als eine Nachbildung von einem echten Menschen, der eine Seele hat.
Die Mir geht's nicht darum, ja welche technische Errungenschaft hier irgendwie im Mittelpunkt steht.
Es geht um die Seele, es geht ums menschliche Bewusstsein. Und ein Roboter ist was anderes als etwas, was eine Seele hat. Sie hat keine Seele.
Das habe ich verstanden.
Ja.
Ja. Es geht mir nicht, wie gesagt, um die technische Errungenschaft. Es geht mir darum, dass hier eine technische Errungenschaft benutzt wird. In dem einen Film sind es Klone, hier ist es ein Android, bei Robocop ist es ein Haufen Restmatsch von Mensch, der umgebaut wird. Muss alles nicht sein. Aber sie haben es halt eben deswegen gemacht, weil das die Idee ist. Also ich finde, da ist der Ansatz ein bisschen hart zu sagen, sie muss kein Roboter sein. Nein, muss sie nicht, aber die Idee des Films, mit der er quasi die Leute irgendwie versucht zu überzeugen, ist doch nun mal, dass sie ein Roboter ist.
Ja, aber die Idee muss ich auch nicht gut finden, dass nach 30 Minuten dann Iris Go to Sleep kommt und sie einschläft, man merkt, oh, das ist ein Roboter. Das reicht mir ja nicht für einen kompletten Film, wenn ich die Krimi-Handlung nicht gut finde und auch aus dieser Roboter-Idee in meiner Wahrnehmung nichts gemacht wird.
Da gebe ich dir ja recht.
Also das ist ja recht. Was mich ein bisschen nervt, weil sie hätte ja auch einfach hypnotisiert sein können oder so. Es würde halt nichts ändern. Und das finde ich halt traurig, weil Blade Runner macht halt aus dieser Klon-Thematik was, Robocop macht aus dieser Roboter-Thematik was, hier ist es halt einfach nur ein Gimmick und das macht ihn halt in meinen Augen zu sehr zu so einem Twist-Film, den ich ja unterhaltsam fand, aber ich sehe halt den krassen Mehrwert nicht drin. Oder die Cleverness finde ich halt leider auch nicht.
Ich finde ja nicht mal, dass es ein Twist-Film ist, gerade weil er es halt so früh vorwegnimmt und dann ja einfach nur die einzelnen Elemente des ganzen Settings ja dann einfach nur ausspielt nach und nach. Das fand ich halt auch so geil. Ich find's, also, er hätte es ein bisschen länger nach Spiel ausspielen können. Ich habe mir jetzt beim zweiten Mal ja dann auch nochmal gemerkt, es geht schon recht schnell. Also, er hätte locker Potenzial gehabt, das auch eine Stunde rauszuzögern. Dann wäre es nur schwerer wahrscheinlich gewesen, das im Vorfeld auch geheim zu halten noch mehr. Aber eben, was er dann daraus macht, diese ganzen kleinen Elemente, die wir aus dem Alltag kennen, ne, dann so Sachen wie mit Stimme spielen, Sprache ändern, die Szene mit dem Kopf da und sowas, alles so geil, lustig auch. Ich finde den Humor im Film, ich habe mich nur weggeschmissen. Ich finde
das hat mich, also das zum Beispiel, das hat mich gestört. Warum spricht die da selbst Deutsch? Also da hätten sie einfach eine deutsche Synchro.
In so einem schlechten Dialekt auch noch, sie ist ein Roboter, ja, und
das
spricht
war,
so.
Das
also,
war leider
das
dumm.
Das ist lustig, das ist
war, das,
lustig.
Das war leider aber, dumm, das, es müsste halt perfekt ja. sein, weil genau, sie ist eine AI, sie müsste das eigentlich perfekt halt ja aussprechen können. Ja. Das stimmt, das war dumm. Aber trotzdem fand ich halt diese ganzen Elemente, die man halt von eben, die man von einer Alexa kennt, die man zu Hause stehen hat oder so, dass das alles in ihr so wiederzufinden, ist auch eingesetzt mit dem Film immer nach und nach in verschiedenen Situationen. Das fand ich halt total geil.
Das finde ich auch witzig. Ich fand auch die Szene gut, wo sie aus dem Auto entkommt, indem sie einfach ihre Stimme so ändert, dass es auf einmal seine Stimme ist. Aber auch das ist ja wieder kompletter Schwachsinn, dass das geht. Aber im erzählerischen Sinne des Films fand ich das auch eine gute Szene. Aber das trägt für mich halt nichts bei zu dieser aktuellen, haben AIs, haben Roboter ein Bewusstsein oder nicht Debatte. Und da will der Film ja auch gerade drin rumfischen. Also der ist ja jetzt nicht einfach zufällig rausgekommen.
Nee, er will dann halt leider, und das ist mein größter Kritikpunkt, da verstehe ich auch nicht, warum du da von der Szene so echt so begeistert warst, wo du halt so viele andere irgendwie dann doch irgendwie sezierst und klein machst. Ich fand halt so schade, dass der da halt plötzlich seinen Insel-Alpha-Kollega-Monolog darunter hält. So, das fand ich so lame. Weil genau das, was du gesagt hast, Tino, das finde ich das Spannende. Jetzt nehmen wir mal an, die hat einfach nur aufgrund ihrer Programmierung gehandelt. Das heißt, sie ist Josh auf Gedeih und Verderb verfallen. Liebe für Josh ist ihre oberste Maxim, ihre oberste Programmierung, ihr Main-Ziel so. Und dann kommt der Russe an, der sie vergewaltigen möchte. Und wir gehen jetzt in dem Moment ja wirklich von der Vergewaltigung aus. Und sie bringt diesen Russen um, obwohl wir vorher, glaube ich, also obwohl wir dann ja auch erfahren, dass diese Maschinen schon so gebaut worden sind, dass sie Menschen halt nicht verletzen können, beziehungsweise keine Aggression darüber haben. Das heißt, sie hat aus Liebe heraus Aggression gezeigt oder hat aus Liebe heraus einen Mord begangen, was ja die gesamte künstliche Intelligenz somit ja ad absurdum führt oder in Frage stellt oder ein Paradoxon in dieser künstlichen Intelligenz erzeugt, dass der Film sich nicht darauf bezieht, was wir als Parabel zum Beispiel, was wir in der Lage sind zu tun aus Liebe.
Das, ja, stimmt, das hätte ich auch stark gefunden.
Das finde ich halt so schade. Stattdessen kommt halt, und ich muss es hier leider mal sagen, das ist nämlich, das hat mich dann schon gestört, stattdessen kommt halt mal wieder der unverstandene moderne Mann, den Jack Quaid jetzt aber auch schon wirklich 3 oder 4 Mal gespielt hat, und sagt halt irgendwie, er verdient das alles und er versteht gar nicht, warum er das nicht kriegt und bla bla bla, ey. Das fand ich so schade, dass man hier wieder dem Zeitgeist so ein bisschen dem universellen Gedanken Platz gemacht hat oder beziehungsweise, dass man halt lieber auf den Zeitgeist gegangen ist, anstatt mal gewisse Dinge von Grund auf in Frage zu stellen und von Grund auf irgendwie vielleicht diese Gedanken mal zu transportieren. Da muss es ja nicht unbedingt dann so sein, dass ja, es wieder hier der unverstandene weiße Mann ist, der ja dem nichts gut genug ist. So, das fand ich halt.
Das hat sich auch aus seinem Charakter nicht ergeben, dieser Dialog. Ich fand es halt dann plötzlich, aber ich fand geil, dass er so erbärmlich ist, dass er selbst Robotern das erklären will und dann von Robotern Zustimmung haben will, die ja auch in meiner Wahrnehmung von Robotern nichts wert ist. Das ist ja genauso, wie er mir ChatGPT jetzt sagt, ja, du bist ja super schlau, da kann ich mir nichts von kaufen. Und sein Charakter war gar nicht so aufgebaut. Also ich dachte auch so, ja, okay, wieso ist er denn jetzt so drauf? Der hat doch eine gute Wohnung gehabt, kann sich einen Sexroboter leisten, hat Freunde, die mit ihm einen Mord zusammen begehen, das ist doch ein mega Leben.
aber ich habe nicht gedacht, warum er auf einmal Pferde stehlen, Androiden töten.
Ja gut, ich meine, man kriegt ja halt im Endeffekt raus, dass dieser Roboter ja wirklich nur dafür da war, den Mord zu begehen, so, ja, um ihn halt zu hacken und was weiß ich. Und das muss man natürlich dann ja auch mit einer gewissen Fassade dann irgendwie alles machen, so. Also er musste ja schon einfach, aber natürlich. Ich habe mich dann irgendwann auch gefragt, warum braucht der Typ einen Roboter? So, ja. Und deswegen fand ich diesen Monolog, den er da gehalten hat, auch ein bisschen Quatsch. So, als müsste Herr Quaid irgendwo hingehen und irgendwie für Sex betteln. So, also es ist so.
Ja, ich habe auch nicht verstanden, warum er sie dann auf einmal foltert oder so, oder halt, ob sie Schmerz empfinden kann. Das muss ihm ja alles schon bewusst sein. Also das wirkte sehr so, wir brauchen noch eine Szene für einen Trailer. Fand ich so im Ende als so Monolog, da hatte mich der Film aber eh schon verloren. Deswegen sag ich so, ja, okay, das ist jetzt so, jetzt müssen wir noch irgendwie so ein Main-Topic draufpacken, wo ich mir halt gewünscht hätte, es geht um, haben Maschinen ein Bewusstsein oder nicht? Darf dieses Bewusstsein gegen Menschen eingesetzt werden, die wir selber gerne aus dieser Selbstjustizsicht im Kino sterben sehen wollen.
Das
hätte ich moralisch spannender gefunden.
Das sind alles spannende Themen, die der Film hätte aufgreifen können. Und auch genau dieser ganze Umgang, was André vorhin gesagt hat, das finde ich halt auch so schön. Man bedient die ja wie eine Alexa. Also es ist ja quasi eine Real-Life-Alexa oder eine keine Ahnung, Alexa.
Alleine immer die Szenen, wenn er nach dem Wetter fragt und sowas.
Genau.
Das ist alles so alltagsmäßig.
Ja, und auch da wieder, ne? Also man hätte so viel noch mehr zum Umgang, mit unserem Umgang mit der Technik und zum Thema Umgang mit der Technik irgendwie noch machen können oder rausarbeiten können. Hat man sich auch gegen entschieden. Finde ich halt auch schade so. Aber dann muss ich dann sagen, am Ende, ja, okay, dann genieße ich dann doch eher mehr den Spaß, den der Film irgendwie bietet, als eben die verpassten Chancen, die er liegen lässt. So.
Ich habe halt auch recht schnell erkannt, einfach auch während dem Gucken schon beim ersten Mal, dass es genau eben das, das ist kein Film, das ist kein Trouble with Being Born, der irgendwie grundsätzlich hinterfragt.
Ja, genau.
So. Das ist halt ein Unterhaltungsfilm, mehr will der auch gar nicht. Und ich habe genau das dann auch geschluckt. So. Ich habe den dann im vollen Savoy-Kino beim Fantasy Filmfest gesehen, der Saal hat getobt, das ist halt ein richtiger Crowdpleaser gewesen. Und es ist für mich bisher einer der Filme des Jahres. Sagst du, wie es ist? So, ich habe mir zweimal gesehen.
Ja, also das, also.
Ich habe ihn zweimal mega gefeiert.
Ich hätte ja auch gern mehr Spaß drin gefunden.
Ich gebe auch deine ganzen, ne, wie gesagt, wenn du schon so rangegangen bist, verstehe ich deine Kritikpunkte auch. Ich will dich auch gar nicht irgendwie ausreden oder so. Alles valide. Aber genau das habe ich schon direkt gesehen. Das ist der Film dafür nicht. Es war einfach dann doch nur ein launiger Genrefilm, bisschen Blut, guter Gags, wie ich finde, gutes Humor-Timing, paar schöne kreative Ideen. And that's it. Aber mehr habe ich darin echt nicht gesehen halt. Also wirklich halt, wenn man solche Deep-Dive-Fragen zu AI will, ist das, glaube ich, einfach wirklich der falsche Film, ja.
Ja, stattdessen kriegt man halt so einen Low-Dive zu fragilen Männern, wo ich so denke, der Film hat halt nichts zu sagen, dazu auch nicht wirklich.
Ja, wie gesagt,
wenn
da bin ich auch dabei.
Wenn ein Film sein soll, dann soll er das auch lassen.
Das ist hinten raus schon schwach, da gehe ich auch mit.
Ja,
aber bis dahin fand ich ihn schon so sehr unterhaltsam.
Aber das bringt mich doch jetzt mal zu dem nächsten Film, weil wir haben jetzt doch schon, glaube ich, deutlich länger geredet, als wir eigentlich über diesen Film reden wollen.
Ja, es tut mir leid. Aber wir können, glaube ich, über einen von beiden Filmen relativ kurz reden.
Ja, aber gehen wir doch mal zum nächsten AI-Film, beziehungsweise zum nächsten Film, der auch mit einer künstlichen Intelligenz zu tun hat. Weil ich finde, da haben sie es nämlich ein bisschen besser hingekriegt, beziehungsweise da ist der Weg meiner Ansicht nach ein anderer. Die Rede ist von You Are the Universe. Und hier habe ich mir mal eine Übersetzung zugeführt, weil es gibt noch keine richtige offizielle deutsche Inhaltsangabe. Und ich bitte um Verzeihung, es gibt hier ein paar, sagt man jetzt ukrainische oder russische Namen? Ukrainische muss ich wohl sagen, oder?
Ich würde im Zweifelsfall immer ukrainisch eher sagen.
Ja, okay. Es gibt hier zwei, drei ukrainische Namen, bei denen weiß ich nicht, ob ich die richtig ausspreche und wie die dann auch richtig ausgesprochen werden. Also ich bitte um Verzeihung, falls das jetzt ein bisschen komisch klingt. Aber ja, weil wir haben den Film jetzt auch nur alle im Original gesehen mit Untertiteln, ne?
Ja.
Ja.
Okay. An Bord eines, und ich versuche das jetzt hier mal ein bisschen einzuknappen, weil die ist doch etwas lang. An Bord eines Frachtschiffs namens Obri, hoffe ich, das ist halbwegs richtig, befindet sich Andrei auf einer vierjährigen Hin- und Rückreisemission, um Atommüll von der Erde zum Jupitermond Callisto zu transportieren. Sein Schiff ist mit einem Aufenthaltsraum, einem Fitnessraum, einer Küche und einem Schlafzimmer ausgestattet, sowie einem Roboter namens Maxim, der ihm Gesellschaft leistet. Maxim hat für jede Gelegenheit einen Witz parat, was sich als nützlich erweist, als die Erde in weiter Ferne explodiert und Andrei glaubt, er sei nun der letzte lebende Mensch im Universum. Bis ihn der Anruf einer Französin namens Catherine von einer fernen Raumstation aus erreicht. Überraschenderweise erblüht im postapokalyptischen Fallout die Liebe und nun ist Andrés einzige Aufgabe, sie zu erreichen, trotz aller Hindernisse.
Ja.
Das kann man so stehen lassen.
Ja.
Hier dachte ich bei diesem Film, gerade als dann dieser Kontakt zwischen André und Catherine entsteht, dass der Film auch erstmal auf fragile Männer-Egos zielen möchte, beziehungsweise so ein bisschen das verhandeln möchte, weil André sich ja am Anfang relativ unfreundlich und verschlossen verhält. Ja, und schroff verhält so, ja, und auch nicht wirklich mit Kritik umgehen kann und so weiter und so fort. Was wir aber auch schon anhand anderer, sag ich mal, noch kurzer Kommunikation zu Beginn des Films sehen, dass er da halt schon auch ein ziemlich lustloser Weltraum-Trucker ist. Der eigentlich.
Man hat da keine Quadratschweine an Bord.
Ja, der halt schon so ein bisschen einen Fick auf alles gibt. Aber dieser Film hat meiner Ansicht nach dann doch recht schnell eine andere Richtung eingeschlagen. Und es geht halt eben dann um die eher universellen Themen wie Einsamkeit und Zweisamkeit oder eben Zusammensein, Verbundenheit und sowas. Und was macht man halt eben im Angesicht der Tatsache, dass man vielleicht die letzten beiden Menschen einer kompletten Rasse ist. So. Und das fand ich dann schön runtergedampft, dass der Film eher dann auf die essentiellen Fragen zu sprechen kommt, anstatt irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, auch zu dem Zeitpunkt, in dem der Film spielt, irgendwelche Themen zu behandeln. So.
Das mochte ich auch, also dass er auch gar nicht irgendwie so eine Umweltbotschaft hat oder so. Also es wird auch gar nicht so krass thematisiert, warum die Erde explodiert, das kann sich ja jeder selbst denken. Also,
ja, man sieht ja schon, so ein, zwei.
Man sieht ja die Pilze.
Ja, also man kriegt genug, um sich so zu denken, ja, okay, war ja klar. Also das ist einem ja jetzt noch mehr klar, seitdem, also der Film ist auch von einem Jahr oder so entstanden, jetzt ist einem ja noch mehr klar, warum es wohl passiert. Und ich war am Anfang so, wo ich so dachte, ah, das sieht alles schon so ganz geil aus. Und dann legt er sich diese Chopin-Platte auf, baut ein bisschen an seinen Figuren rum, dann siehst du die Erde explodieren, dann dachte ich schon so, oh, das ist jetzt ganz schön auf eine geile Art und Weise pretentious, aber wo ich schon so dachte, oh, ich weiß nicht, ob mir das gut gefallen wird, aber dann hat es mich immer mehr bekommen, gerade weil er so diese universelle Botschaft hat, mit dieser, wie mit Isolation, Traurigkeit umgegangen wird. Den Roboter fand ich extrem überzeugend, dass er immer quasi so drauf programmiert ist, Gags zu machen, gerade in so einer Situation, wo es halt kein Material für Gags mehr eigentlich da ist. Und als dann diese Beziehung entsteht, also ich mochte das sehr, sehr gern, weil der Film so angenehm konzentriert erzählt. Also er ist nicht, das ist kein Slowburn, aber das ist natürlich auch kein von Spannungen getriebener Film, beziehungsweise keiner von äußerer Spannung getriebener Film, aber es ist die ganze Zeit, dass man will, wie es weitergeht, obwohl er wenig große Überraschung zu bieten hat.
Obwohl ich finde, dass er. Ich dachte auch, ja, wir erleben jetzt hier so, wie hieß der Film mit Adam Sandler und der Weltraumspinne?
Ach, Spaceman?
Spaceman, genau.
Ja.
Ich finde am Anfang so, oh, hatte ich ein bisschen die Befürchtung, kriege ich jetzt hier einen zweiten Moon? Oder die russische oder die ukrainische Antwort auf Moon? Oder kriege ich jetzt hier die ukrainische Antwort auf Solaris und eben Spaceman? Und hatte halt so schon ein bisschen dann irgendwann Schiss, dass der Film vor allem von Gesprächen und Zweisamkeit lebt und so. Wir hatten ja in der letzten, ich weiß nicht, hatten wir diesen ISIS hier besprochen?
Nee.
Nee, ISS, Entschuldigung, ISS.
ISS, ja.
Ja. Nee. Der ISS, scheiße, ja. Ja. Sorry. Ey, es ist spät am Abend, es tut mir leid, ich habe ein hartes Wochenende.
Nee, das war in deinem Politik-Podcast, den du noch mit anderen Leuten machst, wo du das besprochen hast.
Ja, Wolfgang war vorhin noch mal im Chat.
Ja, ja.
In diesem ISS-Film, da geht es ja auch darum, dass die Leute auf der ISS feststellen, dass die Erde zerstört ist und so weiter. Mhm. Und jetzt da bei sich halt schon alleine mehr Spannungen aufbauen, weil da halt auch mehr Leute an Bord sind, so von unterschiedlichen Nationen. Das ist halt nochmal eine andere Dynamik so. Und wo ich dachte, okay, das wird dann irgendwann tendiert es mehr zu Moon und Spaceman, so eher so ein Kammerspiel zwischen wenigen Protagonisten. Finde ich aber, dass der Film wirklich immer dann, wenn ich gedacht habe, so, oh, jetzt könntest du immer mal weitermachen, auch wirklich weitergeht. Also da kommt immer irgendwas, ne? Dann erst ist er so schroff, erst ist mal seine Einsamkeit, die so ein bisschen gezeigt wird, aber dann, bevor es zu lange irgendwie nur sein Alltag da geschildert wird, kommt dann Catherine ins Spiel so. Und wenn sie ins Spiel kommt, ist ja auch erstmal nicht unbedingt der harmonischste Start so. Und bevor das irgendwie zu lang ausgespielt wird, ja, geht's schon wieder in eine andere Richtung. Und bevor das dann zu lang ausgespielt wird, ja, patz, dann explodiert dann plötzlich dann doch mal irgendwas oder dann ist wieder irgendwas am Raumschiff oder sonst irgendwie. So, das fand ich halt echt schon krass, schon schön strukturiert. Ich muss nur sagen, so ganz zum Ende raus hat er vielleicht ein paar Minuten zu viel auf der Uhr.
Ja, das stimmt. Ich finde aber dafür auch das begrenzte Setting. Ich hatte auch schon Angst, dass es zu eintönig wird, aber gebe ich dir recht. Der macht immer dann wieder genau wieder was Neues auf, einen kleinen neuen Strang. Wie du sagst, geht es kaputt, es setzt sich irgendwas in Bewegung. Doch nochmal ein Dialog irgendwie mit Maxim, doch wieder irgendein Thema mit über das Koms. Und dann hast du schon diese auch Alltagsmomente, ne? Auch dann erstmal dieses beide reden einfach auch von Gott und der Welt und lassen dieses Thema, hey, die Erde ist gerade explodiert, einfach erstmal weg, weil Traumabewältigung quasi. Also diese ganzen kleinen, diese ganzen kleinen Details halt auch sowas wie, sie fangen an zu sprechen und ich dachte, okay, er ist Ukrainer, sie ist Französin, wie machen sie das? Und klar, selbstverständlich haben sie so einen Übersetzer, den sie sich ins Ohr stecken, weil er einfach da ist. Die haben die Technik halt einfach und ist alles kein Problem. Das fand ich so super charmant eingebettet. Da gab es gar keine großen Worte zu. Es wurde gemacht und fertig. Sowas mochte ich total in dem Film, so von der Sci-Fi her, weil das so greifbare Sci-Fi alles war.
Und das.
Ja, eben, das. Ja, sag du.
Und dazwischen dann immer diese schon zum Teil, also gerade der Hauptdarsteller, ne? Also den muss man ja auch mal echt nochmal hervorheben. Hier, Volodymyr Kravchuk. Das ist sein zweiter oder erster Film so, ja, und das war schon wirklich beeindruckend, was der junge Mann da gemacht hat. Und ich fand halt auch seine unbekümmerte, trockene Art dann teilweise, wo es dieses erste Gespräch gab, so von wegen, erzähl mir, was du heute gemacht hast. Und er sagt so, the usual. Ey, ich musste so lachen, wie er das rübergebracht hat, so, ja, weil sie dann auch so sagt, was heißt das? Das ist das Übliche so, ja. Das ist, das war so gut. Also teilweise halt einfach diese ganz normalen, weiß ich nicht, das sind keine Superastronauten so, sondern das sind halt irgendwie auch ganz normale Menschen. Und das fand ich.
Ja, genau wie auch das ganze Raumschiff auch so nicht so super clean aussieht, aber natürlich auch nicht so räudig, aber halt so abgeranzt oder so. Das ist halt so ein Arbeitsding, was schon seit wahrscheinlich 10, 20 Jahren im Einsatz ist. Das hat halt ein bisschen gelitten.
Und der Running Gag mit seinem Stuhl.
Der schon einige Meter gemacht hat.
Ja. Und der Running Gag mit seinem Stuhl.
Mega. Ja. Die Erde ist explodiert, aber der Stuhl nervt trotzdem. Genau wie hier auch. Wenn jetzt hier draußen ein UFO landen würde, würde ich ja zum Fenster springen, habe aber den Kopfhörer noch auf, wird mein Notebook vom Tisch runterreißen, wird mich da erstmal drüber aufregen und dann so, stimmt, das UFO ist ja auch noch da. Das mochte ich total wie uplifting der Film halt ist. Also die Erde ist explodiert, aber der Film hat gar keine, also natürlich gibt es auch mal emotionale, niederschmetternde Momente, aber es lässt irgendwie so gar keinen Zweifel weg, dass das alles gut wird.
Ja, obwohl ich muss sagen,
es knickt immer wieder mal, ne? Also du merkst halt, es ist immer dieses Überspielen, es muss irgendwie weitergehen.
Man sucht sich halt eine
neue Mission, eine neue Aufgabe, aber natürlich hittet es irgendwann. Und man hat doch diese Momente, wo auch mal kurz alles zusammenbricht, aber auch dann muss man es wieder fangen. Und ich finde da ein gutes Level, so auch so ganz wirklich sehr, sehr menschlich einfach. Auch da halt, das fühlt sich wirklich menschlich geschrieben an, auch nicht so nach Skript, sondern wirklich, da hast du diese Ausbrüche von ihm, dann säuft er sich mal ein, weil Maxim ihm Alkohol gibt eine Wunde, er verletzt sich einmal, als das Schiff so wackelt. Was macht er? Er säuft das Zeug halt erstmal und ist halt total blau und feiert seinen eigenen Nicht-Geburtstag. Und dann im nächsten Moment ist er wieder todtraurig und heult erstmal. Das ist so gut gemacht, auf jeden Fall.
Ja, oder auch was für ein großes Problem für sie dann so diese dreistündige Verzögerung zwischen den Nachrichten darstellt und so. Weil es klingt irgendwie so trivial, aber ich glaube, jeder, der schon mal eine Fernbeziehung hatte, die in einer anderen Zeitzone ist, weiß, wie krass sich das anfühlt, wenn du teilweise nicht sofort eine Antwort bekommst, weil die Person schon im Bett ist oder halt du gerade noch schläfst oder so. Also das mochte ich sehr, sehr gern und dass er dann auch in so einem, weil er fühlt sich ja so klein in einem Team an, obwohl er im Weltraum spielt, was er für große Bilder dann gegen Ende aufmacht. Das gefällt mir auch richtig, richtig gut.
Also mich hat der zum Teil, und das ist natürlich ein bisschen ein unfairer Vergleich, aber mich hat er dann auch im positiven Sinne an Das letzte Land erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
Ja, wollte ich auch noch erwähnen, auch wo der Typ im Keller quasi das Raubschiff, also meinte ich gerade besonders beim Set-Design, wie geil organisch das alles, oder wie glaubwürdig das
ist. Ja, und auch mit seinem Maxim, ne, der da ja eigentlich, der da immer nur an dieser Schiene quasi durch das Raumschiff irgendwie zieht, so.
Ja.
Und man sieht ja diese Schiene immer oben öfter mal an der Decke, so. Das fand ich halt sau cool, dass das halt immer so sichtbar war, wie diese Technik da auch funktioniert, so.
Das, genau, man hat gesehen, wie alles funktioniert. Alles hat da so Hand und Fuß. Das mochte ich halt auch. Das meine ich halt das war so greifbares Space-Abenteuer. Das mochte ich total. Und halt auch, wie Maxim ihn immer so nervt. Also dann da einen auf Etipetete macht und meint ja immer, er liest kein Buch und plötzlich für sie natürlich zieht er sich eine doofe Lesebrille an, hängt da die Robinson Crusoe, Maxim immer, weil es er seine Schiene quietscht halt so ein bisschen und er dann immer so vor der Couch so und jetzt hör auf, sonst reiß ich dich hier raus. So. Ja. Das war richtig, richtig gut.
Das mag ich eh immer sehr gern, wenn ich einen Film schaue und merke, die Welt hat schon davor existiert. Also wenn die nicht quasi so der Film beginnt und in dem Moment entsteht auch die Welt, sondern wenn alles schon vorher irgendwie da war, man wird einfach so mit reingeworfen. Weil ich finde, mit einem wirklich gelungenen, glaubwürdigen Worldbuilding strugglen schon echt viele Filme.
Ja.
Ey, und ja, ich weiß hierbei, nicht. Und hier merkst du einfach, dass die beiden, also er und sein Roboter, schon einige Jahre da rumschweben und die sind halt schon eingespielt, aber auch genervt voneinander quasi, also so genervt, wie ein Roboter sein kann.
Ja, wo man auch so denkt, ach, da würde ich mir auch ein Prequel von angucken, wo ich ja meistens so denke, ach, das interessiert mich so, aber so deren ersten 2-3 Monate im All würde ich mir auch schon ganz gern mal angucken.
Ey, und habt ihr das mitgekriegt, dass der Film ja wirklich während der Invasion der russischen in der Ukraine geschrieben und gedreht worden ist, ne?
Ja. Und jetzt irgendwie die Cast und Crew so weit sind jetzt auch schon wieder an der Front aktuell und so. Das ist Wahnsinn. Ja.
Also,
das ist so schlimm.
Das ist echt krass. Und ich meine, dafür, dass der während eines Krieges quasi gedreht, inszeniert und gedreht worden ist, der Film sieht echt anständig aus, ne? Also sowohl die Weltraumaufnahmen, ja klar, die können jetzt vielleicht nicht unbedingt denselben optischen Eindruck hinterlassen wie in Star Wars oder Interstellar so.
Müssten sie gar nicht. Ich fand die aber wirklich auch alle überzeugend.
Ja, genau.
Die waren glaubhaft. Ja.
So wie bei Das letzte
Haben
Land.
Haben wir auch on location gedreht.
Nee, aber wirklich, die sind auch da. Das ist alles haptisch. Es ist greifbar, wie er draußen ist, noch irgendwie da diesen Hebel drücken muss. Es ist alles irgendwie haptisch glaubwürdig. Und das reicht dann auch. Das muss gar nicht so episch sein. Und ich finde, der ist wie Tino schon sagt, gerade zum Ende zeigt er sogar große Bilder, die sich überhaupt nicht verstecken müssen irgendwie. Und das fand ich echt beeindruckend fürs Budget.
Ich muss aber trotzdem sagen, das Ende hat mir zu knabbern gegeben. So. Ich war nicht so wirklich glücklich. Ich verstehe sowieso, also ich verstehe, wieso das Ende ist, wie es ist. Aber ich war im Sinne des Films etwas traurig über dieses Ende. So.
Ich war auch ganz allein am Hadern. Und ich war erst sauer.
Ja, ich war sauer.
Ich war sauer, dann war ich enttäuscht. Aber dann nach dem dritten Mal drauf rumdenken, finde ich es eigentlich gut gelöst, weil egal was, wie das Szenario weitergegangen wäre, es wäre ja
darauf
hinausgelaufen. Ja. Irgendwie, in irgendeiner Art und Weise, früher oder später. Ja. Und klar, es ist natürlich schade irgendwie und aber ja, ich war auch erstmal sauer. Ich war sauer, weil es war so ein Kampf bis dahin, den du mitgekämpft hast. Und dann war es so ein bisschen so, jetzt bin ich ein bisschen angefressen.
Ja.
Aber es ist ambivalent, aber ich finde es eigentlich gut gelöst dafür, dass es die Situation halt, dass es darauf hinausgelaufen ist, ja. Und ich muss sagen, wenn wir jetzt auch noch mal einmal zu AI zurückkommen, was das Thema jetzt schon so breit hatten. Ich finde, hier ist es halt auch schon gut gelöst, dann auch im reinen KI-Sinne, sage ich mal, weil hier Maxim halt wirklich ja eine grundlegende Mission halt hat, nämlich ihn schützen.
Ja.
Ja.
Ihn am Leben halten, um jeden Preis. Und das
Zieht auch er halt so eine auch schöne durch. Art und Weise, halt nicht so Verteidigungsroboter, der irgendwelche Aliens abschießt, sondern ihn vor allen Dingen nicht verrückt werden zu lassen oder depressiv werden zu lassen.
Das ja, und aber halt auch mal in eine Bahn lenken, wenn er merkt, er macht Scheiße oder will irgendwas tun, was ihm auch auf lange Sicht irgendwie schaden kann.
Und ja, so eine Mischung aus Kollege, Vorgesetzter, Vater, Mutter, Freund, Freundin, also immer so diese verschiedenen Facetten, die Maxim da so abdecken muss. Was er meint
zu brauchen, so, ja.
Ja, genau. Diese Bedarfsanalyse, was der Astronaut jetzt gerade am meisten braucht, der Kosmonaut.
Aber ich fand geil, wie sie quasi sich verbrüdern in dieser eine Szene, wo sie sich so richtig verbrüdern. Das fand ich einen schönen Moment. Ey, ich hoffe, der Film, ich werde auch bei Kino Plus auf jeden Fall dafür sorgen, dass er quasi erwähnt wird oder dass man über ihn spricht. Er lief ja schon halt auf ein paar Festivals und wurde da auch echt ganz gut gefeiert, so. Ich hoffe, der Film, erreicht eine gewisse Aufmerksamkeit. Er hat es verdient. Wirklich, das ist mal wieder was Schönes, dass man sehen kann, hier war kein großes Studio, kein großes Millionenbudget am Start und trotzdem funktioniert diese Geschichte so. Also
Ich bin wirklich mega begeistert von dem. Ich habe von dem vorher nie was gehört, bevor du den jetzt irgendwie bei uns reingeworfen hast in die Runde. Und ich finde auch, der muss gesehen werden. Der ist, da kannst du ja sehen halt, der hat ja unter der Million gekostet. Du brauchst echt nicht viel. Du brauchst ein glaubhaftes Setting, du brauchst einen guten, charismatischen Hauptdarsteller und einfach eine gefühlvolle Geschichte. Und dann kannst du auch so ein Space-Ding drehen, ohne Milliardenbudget, so. Übertrieben ausgedrückt. Und es funktioniert ohne Probleme. Das ist wirklich, ich fand den so mitreißend und rührend und lustig. Der hat so alle Facetten halt. Der hakt ja auch alles ab. Und der schwankt ja so zwischen allen Gemütszuständen. Genauso eben wie die Figur ja auch eben. Hm. Und das hat für mich so gut funktioniert.
Ja, deswegen bitte tut uns den Gefallen. You are the universe. Setzt ihn euch ganz oben oder ganz dick auf die Watchlist. Er hat es auf jeden Fall verdient. Auf der
Leinwand. Ich kann mir vorstellen, dass sich ihn irgendwer holt auf jeden Fall und dann auch zügig hoffentlich rausbringen.
Ja, ich glaube, unsere Freunde von Dropout werden den wahrscheinlich bringen. Also könnte sein.
Ja, so klang's doch, oder?
Ja. Ich auch.
Ja, und dann mal gucken, ins Heimkino kommt er bestimmt dann auch.
Ja. Hm. Deswegen, also You Are the Universe von, wie heißt der Regisseur nochmal? Das müssen wir jetzt nochmal kurz einmal. Pavlo Ostrikov.
Genau.
Pavlo Ostrikov ist, glaube ich, auch erst sein erster oder zweiter Film. Hat nicht wirklich viel vorher gemacht.
So. Nee, alle vor hinter der Kamera, alles keine große Vita. Und dafür so ein Ding war echt richtig gut.
Ja. Hm. Und auch richtig gut, muss ich sagen, hat mir unser letzter Film für heute gefallen.
Hm, ebenso.
Er heißt The Order. Und ich wusste, wer mitspielt. Ja, und ich meine, beziehungsweise ich wusste, wer eine der Hauptrollen ist. Auch ein Mann, der in letzter Zeit jetzt echt schon wieder öfter über meine Bildschirme und Augen oder Netzhäute gelaufen ist. Dazu kommt dann aber auch noch Nicholas Hoult, den ich jetzt auch in letzter Zeit echt sehr oft gesehen habe, muss ich mal sagen.
Der ist gerade wirklich umtriebig, ja.
Der ist echt omnipräsent. Ja,
also seit dem Menu, glaube ich, habe ich den jetzt echt in 4-5 Filmen gesehen oder so. Hier spielt er wieder.
Menu, Renfield, Nosferatu jetzt hier Juror.
Genau, Juror Number 2, ja, genau. Und dann jetzt hier und jetzt die Order. Deswegen hat es mich auch gefreut. Und dann hat es mich auch gefreut, Ty Sheridan mal wieder zu sehen, der irgendwie in diesen staubigen Hinterland-US-Filmen jetzt schon öfter mal aufgetaucht ist. Ja, und die Rede ist von The Order, der jetzt urplötzlich auf Amazon Prime erschienen ist, habe ich leider auch nicht so richtig mitbekommen irgendwie. Der war auf einmal da. Ich hatte nicht irgendwie.
Nee, einfach reingedroppt, ja.
So ein Shadow-Drop, weil ich mutmaße mal, sowas ist halt leider schwierig zu vermarkten.
Ja, obwohl ich halt schon vorher von diesem Film mitbekommen habe. Ziemlich viele Leute hatten den schon irgendwo aus dem Ausland irgendwie gestreamt oder keine Ahnung, per VPN oder was weiß ich. Mhm. Und meinten halt, ey, hier, setze den mal auf die Liste, der ist schön oldschool und so weiter und so fort. Das ist so ein richtiger alter Thriller, was weiß ich. Und guck dir den an. Ja, und dann, wie gesagt, war er plötzlich auf Amazon, wo ich überrascht war. Und ich so, ja geil, cool, dann gucke ich ihn jetzt endlich. Ja. In diesem Film geht es um folgende Handlung, die ich von Wer streamt es jetzt mal übernommen habe. Denn bei Amazon ist es sehr kurz und sehr inhaltsarm. Beziehungsweise wird dann noch der explosive Thriller, was weiß ich, hinzugefügt und es ist alles nicht so ergiebig. In diesem Sinne, in diesem explosiven Thriller, der auf wahren Begebenheiten beruht, spielt Jude Law einen altgedienten FBI-Agenten, Terry Husk, der eine terroristische Verschwörung zum Sturz der Bundesregierung aufdeckt. Über ein Jahr lang sorgt eine Serie von dreisten Banküberfällen bei Tageslicht und Raubüberfällen mit gepanzerten Autos im gesamten pazifischen Nordwesten für Verwirrung bei den Strafverfolgungsbehörden und Panik in der Bevölkerung. Als die Überfälle immer gewalttätiger werden, ist Husk davon überzeugt, dass die Überfälle das Werk inländischer Terroristen sind, die unter der Führung des charismatischen, aber unheimlichen Anführers Bob Matthews planen, mit der Beute einen bewaffneten Aufstand gegen die US-Regierung zu finanzieren. Ja, und eigentlich, sowas kann man, glaube ich, noch hinzufügen, wollte sich Terry Husk so ein bisschen, ja, er wollte es ein bisschen ruhiger angehen lassen, hat sich da wirklich dann doch in eine abgelegene Gegend versetzen lassen, um dann auch vielleicht mit seiner Familie so ein bisschen wieder ins Reine zu kommen. Das weiß man nicht so genau, das erfährt man auch bis zum Ende des Films nicht so wirklich. Beziehungsweise es gibt so Andeutungen, dass es, wie es sein kann, oder beziehungsweise die stark in eine Richtung gehen, aber allzu tief wird da auch nicht gegraben. Und ja, und dort, wo er sich hat hinversetzen lassen, dort trifft er aber eben auf verschiedene, wie soll man sagen, Flugblätter, Bücher und eben halt auch auf gewisse Berichte und so weiter und Aussagen, die ihn dann halt auf die Spur dieser, ja, The Order, wie sie sich dann selbst nennen, bringt.
Das mochte ich schon sehr gern, wie seine privaten Probleme so auf so einer ja, auf so einer subtilen Ebene verhandelt werden. Also man probiert ja immer mal irgendwie seine Familie anzurufen. Irgendwann ist dann halt die Nummer nicht mehr erhältlich. Er kriegt immer Nasenbluten, weil das an seinen Tabletten liegt, wo man so mutmaßen kann, dass wahrscheinlich irgendwelche PTSD-Medikamente oder sonst irgendwas. Dann erzählt er irgendwann mal, dass bei einem seiner letzten Fälle auch nicht alles so gut gelaufen ist. Das erzählt er einer Figur, die irgendwann später auch noch zu spüren bekommt, dass es generell nicht so gut ist, sich mit Terry Husk einzulassen. Das mochte ich in seiner ganzen Tragik und in dieser, in diesem getragenen Erzähltempo. Also der Film ist nicht schnell, aber auch nicht langsam. Der ist halt einfach so unaufhaltsam. Also der bewegt sich einfach unaufhaltsam vor, ohne dass er dabei jemals aufs Gaspedal tritt. Und ich finde, so Filme wie The Order oder Rebel Ridge oder To Catch a Killer gibt's halt viel zu selten. Diese ganz gritty Thriller, die so ein politisches, soziales Thema verhandeln und dabei aber auch nicht so diesen Erklärbär da noch rausholen. Also teilweise ist The Order schon, na, nicht kryptisch erzählt, aber diese Einblendung, die gegen Ende kommen, hätte man, glaube ich, auch an Anfang setzen können, finde ich, ohne, weil am Anfang schreiben, es ist eine wahre Geschichte und am Ende dann irgendwie noch mehr Zusammenhänge mit Texttafel einzublenden, wäre vielleicht smarter gewesen, das an Anfang zu packen.
Ja, nee, ich glaube, am Ende kommt das, also ich musste auch sagen, dass ich am Ende da saß und dachte mir anhand einer Information, ach du Scheiße, okay.
Ja, genau, also die hätte man nicht reinnehmen dürfen, also das verstehe ich aus dramaturgischer Sicht, aber dass dieses Buch zum Beispiel so wirklich existiert und so, ich glaube, das wäre schon sinnvoll gewesen.
Ja, okay, das kann man natürlich sagen.
Weil wer weiß, dass das Buch existiert, hat dann auch diese Info, die am Ende noch zusätzlich kommt, wahrscheinlich auch parat und so denkt man aber so, okay, wie viel von dem, was ich hier jetzt sehe, kann ich wirklich für bare Münze nehmen, weil es ja oft bei wahren Geschichten ist, die noch gleichzeitig einen Film erzählen, dass man nie genau weiß, wie viel ist jetzt so dazu gedichtet worden oder dramaturgisch vereinfacht oder verengt worden, indem zwei, drei real existierende Personen in einer Person zusammenschmelzen, was aber bei dem Film eigentlich auch relativ egal ist. Also er hat schon, finde ich, teilweise schon fast wie so ein Dokudrama solche Anmutungen, gerade wenn ganz lange Dialoge zur Motivation der einzelnen Figuren gezeigt werden. Aber mir fallen echt wirklich wenige Filme, außer die ich eben gerade noch erwähnt haben, ein, die bei mir so eine ähnliche Sogwirkung beim Gucken haben. Hattet ihr mal diesen Standoff at Sparrow Creek gesehen?
An den musste ich auch denken. Den fand ich auch gut.
Den fand ich halt auch. Also da geht's auch um so eine Gruppe von,
ja, um eine Miliz.
Ja,
halt,
was,
ne?
Sind die? So eine rechte Miliz, die so auf der Grenze zur Rechtsradikalität ist. Und dann wird gemutmaßt, dass irgendeine von so rechten Milizen ein Attentat auf eine Polizei, also auf eine Begräbnis von einem Polizisten verübt hat. Und dann befragen sich die ganze Zeit, bei manchen geht das halt irgendwie zu weit. Andere sagen halt, ja, das war so okay. Und dieser Stand Over Sparrow Creek zieht halt auch die Spannung daraus, dass du, wenn du eine halbwegs humanistische, politische Einstellung hast, alle Figuren verachten musst, weil sie halt alle Mitglieder der rechten Miliz sind und die sich aber gegenseitig dann auch irgendwie verdächtigen, einer von ihnen ist dieser Attentäter. Und so ähnlich war es bei The Order auch, weil ich finde auch Terry Husk ist nicht, taugt nicht als Identifikationsfigur, nee. Weil wie wenig Rücksicht er auf die Menschen nimmt, die ihm auch helfen wollen und wie viel man daraus ableiten kann, wie er wohl wahrscheinlich auch mit seiner Familie umgegangen ist oder dass er nicht ohne Grund jetzt an dem Punkt in seinem Leben ist, an dem er jetzt ist. Also er ist nicht Opfer der Umstände oder so. Und er stellt sich auch gar nicht so als Opfer der Umstände dar. Gleichzeitig hadert er aber auch nicht mit seinem Schicksal, sondern macht halt einfach unerbittlich weiter. Er wirkt halt wie jemand, der nichts dazu lernt. Und das fand ich auch echt schmerzhaft, teilweise mit anzugucken.
Ja. Ja. Und gleichzeitig hast du diesen Bob Matthews.
Ja, den wollte ich auch gerade nämlich drauf, weil ich wollte, glaube ich, gerade sagen, ich finde gleichzeitig aber geil, dass der Film so verschiedene Perspektiven einnimmt. Das fand ich echt gut erzählt, nämlich gerade hier, dass du halt sowohl diesen undurchsichtigen FBI-Agent hast und aber auch gleichzeitig eben so viele Einblicke in dieses The Order-Leben und alle Hintergründe bekommst, auch deren familiäre Zusammenhänge und so weiter und diese ganze militante Gedankengut und so weiter. Das fand ich richtig gut erzählt. Aber geh gerne nochmal rein, Daniel.
Ja, nee, ach du, wie gesagt, das wäre jetzt auch das, was ich hätte sagen wollen, dass man da so einen schönen Gegenpol hat, weil man immer wieder sieht, wie, ja, keine Ahnung, wie zärtlich dieser Bob Matthews auch als Familienvater sein kann und dass das ja eigentlich ein intelligenter Typ ist. Und das ist ja das Schlimme an der
absolut.
Sache.
Ja, absolut. Das ist ja genau, das ist das Gefährliche.
Das ist ja wirklich das Gefährliche an der Sache, dass der Typ ja gar nicht dumm ist, sondern der Typ genau weiß, was er da macht. Und ja, das auch anhand Informationen oder anhand einer Überlieferung, sage ich mal, die immer noch irgendwie existiert. Und das macht's alles noch irgendwie brisanter und politisch aktueller. Und ich habe gesehen, das ist ja gar nicht das erste Mal, dass dieses Thema bearbeitet wird. Ne? Also es ist ja schon ein paar Mal bearbeitet worden. Es gab einen Fernsehfilm, der halt wirklich auch The Order hieß. Aber dann finde ich ja erstaunlich, innerhalb des Films, das würde ich jetzt nicht verraten, kommt es zu einem Attentat, so viel will ich schon mal sagen. Aber dieses Attentat, ich habe gesehen, das hängt auch mit zum Beispiel Talk Radio von Oliver Stone. Er hat sich darauf bezogen. So. Also das ist schon wieder krass. Also ihr seht, oder man merkt vielleicht, dieser Film hat deutlich mehr, ich sage jetzt mal in diesem Sinne, Sprengkraft, als man es jetzt anhand von, oh, der ist plötzlich bei Amazon gedacht hat. So. Und ich meine auch, und auch, dass dieser Film dann jetzt tatsächlich von Justin Courzel ist, so, den ich auch jetzt, sage ich mal, nach Assassin's Creed so ein bisschen aus den Augen verloren hatte.
Und, total, ja.
Ja, oder beziehungsweise auch so ein bisschen aus der, ja, One to Watch.
von der Liste der coolen Leute gestrichen.
Ja, so kann man es auch sagen. Aber den hatte ich so ein bisschen aus den Augen verloren, hat nicht wirklich mehr irgendwie mich so mit ihm beschäftigt. Sein Bruder ist mir noch eher so ein bisschen immer wieder über den Weg gelaufen. Aber ja, The Order lässt Assassin's Creed wirklich komplett vergessen machen. Ich meine, Outlaws, den habe ich auch gesehen. Der kam danach, der kam nach Assassin's Creed. Mhm. Den fand ich zwar auch noch in Ordnung, aber das war jetzt auch nicht so der Film, wo ich sage, wow, ja, oder das hat mich jetzt irgendwie besonders beeindruckt, halt, so wie die Morde von Snowtown zum Beispiel. Also Snowtown, wie
er
heißt.
Ja, es ist halt super traurig, dass dieser Nitram nie irgendwo erschienen ist. Also den habe ich an Sieges gesehen und das ist basiert auf diesem größten Amoklauf in Australien, was wahrscheinlich auch erklärt, warum er sonst nirgendwo erschienen ist, weil das Thema für Australien sehr wichtig ist, für den Rest der Welt ist es halt, so zynisch es klingt, einfach nur ein Amoklauf, der irgendwo stattgefunden hat.
Ja.
Aber der war auch sehr eindringlich, also auch so wie Snowtown.
Ja, Snowtown, der, also ich finde, so komisch es klingt, aber The Order hat noch eine etwas einladendere Atmosphäre und halt auch Geschichte als Snowtown. Also Snowtown ist ja ultra depressiv und spätestens in einer Szene ja absolut unerträglich. Und sowas hat The Order meiner Ansicht nach nicht. Das ist so ein richtiger, ja, wie es bei Letterboxd auch jemand geschrieben hat, ein New Hollywood Film nur halt jetzt gedreht, so, ne? Also ein moderner New Hollywood Film, so. Und das fand ich halt ganz stark. Der hat starke Bilder, wenn er da irgendwie auch durch die Wälder zieht und so weiter. Das fand ich cool. Oder auch die Bilder dann in diesem diffusen Licht, wenn es irgendwie die Dämmerung ist oder halt das Morgengrauen und so. Also da waren auch immer starke Bilder dabei. Ich fand auch die Gewalteinschübe, die dieser Film hat, sie sind jetzt nicht so zahlreich, aber wenn sie dann gekommen sind, schnell, knackig, schnörkellos so. Hm. Also das ist wirklich
auch die Schießereien und so, alles richtig schön wuchtig und brachial. Ich musste halt wirklich, das hatte ich auch ein paar Mal gelesen, das stimme ich auch komplett zu, auch musste ganz oft an Mississippi Burning denken, weil das halt so, natürlich auch in der Thematik natürlich, aber das auch so, das so kernig ist, so dreckig irgendwo und so, so auch teilweise so ein bisschen so hilflos und verzweifelt, diese Atmosphäre halt, weil du halt diesem Organ irgendwie nicht beikommst und was da wächst und du siehst es halt so hautnah und du siehst halt, wie diese Miliz da entsteht, die aber auch so fast schon dieses, es gibt so Dokus über so Nazi-Dörfer, ne, wo die Rechte sich so aufbauen, so, das ist ja hier auch, du hast dann auch so die Kinder dabei, weil du sagst gerade eben, du siehst halt, was Bob Matthews da auch für ein Vater ist, aber gleichzeitig, dann schwängert er halt einfach irgendeine andere Frau, weil er halt einfach noch einen Sohn will, um halt seine arische Blutlinie fortzuführen, dann wird's halt aber doch ein Mädchen und die Ziehmutter entschuldigt sich dann quasi bei ihm, dass sie ihm halt keinen arschen Jungen gebärt hat und dass sie unwürdig ist und so. Also es sind so widerliche Szenen einfach drin, diese ganze Grundthematik, die Figuren, alles super ambivalent, alle halt, also auch auf Seiten des FBI versuchen alles Richtige zu machen, machen aber auch nicht immer alles richtig und so. Und du hast so viele sehr, sehr schöne Handlungsstränge da drin. Plus halt eben, wie du schon sagst, geil inszeniert, super brachial teilweise, aber so richtig schön stringent und geht immer voran. Bin ich auch bei dir, Tina, was du gesagt hast. Keine Längen, immer schön vorwärts, nimmt auch keinen, niemand hat da wortwörtlich eine schusssichere Weste an, da geht's dreckig zur Sache und so, alles steht auf dem Spiel jederzeit. Ich fand ihn auch wirklich echt absolute Überraschung.
Ja.
Ja. Und ich mag das halt, wenn so allen Charakteren, die sind von so einer Aura von Traurigkeit oder Melancholie so umweht. Du weißt halt genau, egal wie das hier ausgeht, keiner wird glücklich werden. So das Maximum ist so ein kurzer Moment von Genugtuung oder so ein Anflug von Gerechtigkeit. Aber selbst wenn sie jetzt hier diese White Supremacy vernichtend besiegen würden, Terry Husk würde trotzdem nicht lächeln. Ja. Also, weil er in sich drin viel zu kaputt ist. Und das mag ich immer sehr gern bei so Cop-Thrillern, weil das ja auch so ein bisschen so ein nahezu ausgestorbener Charakter ist, weil alles so Meta-Ebenen haben muss oder selbstreferenziell ist oder dieses. Also mich nervt ja bei Filmen auch oft, wenn sich die Figuren selbst zu ernst nehmen, wo ich so denke, ja, lach doch einfach mal über dich selber. Aber wenn der Film von der Inszenierung das nicht hergibt, also einem Terry Husk würde man nicht sagen, ja, lach doch mal über dich selber. Also das gibt der Film halt einfach nicht her. Und das mag ich sehr, sehr gern, wenn man so eine Atmosphäre erzeugen kann, wo Selbstironie gar nicht im Weltbild existieren kann, bei niemanden.
Ja. Obwohl, einmal fand ich schon, gab es schon eine lustige Szene, wo die Figur von Ty Sheridan, ein normaler, ja, Kleinstadtpolizist, mit diesen ganzen FBI-Leuten im Büro ist.
Ja.
Und irgendwie einer erzählt so, ja, die Fingerabdrücke auf der Waffe haben ergeben, dass die Waffe von dem und dem Laden kommt. Ja, und hat da jemand angerufen? Nein. Ihr seid das fucking FBI. Wieso hat da noch warum habt ihr noch keinen hingeschickt oder so?
Genau, ne? Was habt ihr gemacht? Wir haben da angerufen.
Genau,
warum habt ihr noch keinen? Wie weit ist das weg? So viel Meilen. Wieso sitzt doch keiner im Auto und fährt dahin? Ihr seid scheiß FBI, geht raus und fährt selber hin.
Und dann kommt aber Jude Law und guckt ihn so an. Da hat er recht.
Ja. Ja, geht ihm dann noch hinterher, meinst du? Ja, stimmt,
ja, wo man aber auch schon merkt, dass er wahrscheinlich auch schon seit 20 Jahren an dieser Inkompetenz verzweifelt und wahrscheinlich vor 10 Jahren auch noch ausgerastet wäre, inzwischen aber auch nur noch, ja, okay, so ist es halt, ich werde es nicht mehr ändern. Ja,
ich kann es nicht mehr ändern.
Wenn ich nicht komplett verrückt werden will oder selber amok laufen, dann kann ich nur noch sagen, ja,
aber hat er recht. Nur noch mal kurz zu seiner Pillengeschichte, ne? Ich weiß nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass das unbedingt mit irgendeinem Trauma zu tun hatte oder so. Weil man sieht ihn ja einmal und dann hat er hier so eine Narbe auf der Brust.
Der hat so das kann er auch, aber auch das kann ja eine traumatische, ja. Also er scheint ja irgendein schlimmes Erlebnis gehabt zu haben, weil einmal. Wir gehen in circa für 60 Sekunden in Spoiler-Talk rein, der glaube ich gar nicht so gravierend ist. Also in 60 Sekunden, ihr dürft einfach zweimal auf den Skip-Button in eurer komischen Podcast-App drücken.
Guckt einfach auf die Kapitelmarken.
So, guckt einfach auf die Kapitelmarken, weil er erzählt ja einmal, dass dieser Frau, dass das nicht so gut gelaufen ist bei diesem komischen Überwachungseinsatz oder ja. So. Genau das, was dem anderen Typen dann ja auch passiert, das scheint ihn ja traumatisiert zu haben und es könnte auch sein, dass er da auch bei verletzt wurde oder so.
Ja, ich meine, also ich habe nur diese Narbe gesehen und ich habe gedacht, okay, hat der vielleicht jetzt einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen und hat halt schon einen Herzinfarkt oder sonst irgendwas, aber ey.
Ja. Eben, aber ich glaube halt dieses Nasenbluten, also ich glaube, wenn man Pillen nehmen muss, wo manchmal die Nase blutet, das ist auch bedenklich. Ja,
gut, das steht außer Frage.
Weil ich habe immer bisher nur von Pulver, was ich nehmen musste, Nasenbluten bekommen.
Du hast Pulver nehmen müssen und Nasenbluten bekommen?
Okay, dann macht mir hier einmal in Kokain.
Ich wollte ja nur, ich habe es akustisch nicht richtig verstanden. Es tut mir leid.
Ja.
Aber ja, so. Das hast du gesagt. Okay, danke.
Ja. Mama, ich nehme natürlich kein Kokain, weil ich viel zu feige bin.
Ich habe mir Traubenzucker in die Nase geballert. Aber
weißt ja auch, dass ich keinen Gag liegen lassen kann. Ja, ja.
Genauso wie eine Laien.
Keine Laien.
Gut. So. Tino, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber im Discord wurde lautstark nach deiner Kategorie, die du ins Rennen gerufen hast in der letzten Folge, stimmt, geschrieben.
Ja,
hast du uns da dementsprechend was mitgebracht, bevor wir die Leute jetzt hier endgültig in die Woche schicken oder in die
Feierabend? Die Frage ist ja klar, auch, wie heißt die Kategorie jetzt eigentlich?
Bitte was? Ach ja, genau.
Ihr dürft kurz über den Titel, ich suche kurz noch was raus.
Ja, wie heißt das?
Es waren ja Titelvorschläge da.
Ja, da kräht der Hahn oder sowas.
Texte, Thesen, Tino gab's noch. Hype Train Schaffner Tino. Klappentexte from hell.
Nicht so schlecht.
Ja, und was kräht der Hahn?
Was kräht der Hahn?
Hahndrang ging auch noch. Sturm und Hahndrang.
Oder
so, also
Hahnbeult.
Also ich hab was. Hahnbold, ja, warum nicht Hahnbold? Hahntei.
There will be Hahn.
Also ich lese erstmal vor, ich lasse natürlich den Filmnamen raus und lasse auch ein paar Absätze weg, wo es so einfach zu erraten wäre.
Ja.
So. Okay, also erklär die Kategorie nochmal kurz, bevor du anfängst, für alle, die keine Ahnung haben, was du jetzt machst.
Ich lese von den Fantasy-Filmfest-Texten des vergangenen Jahrtausends und oder vielleicht auch von diesem Jahrtausend, um euch ein bisschen in der Unsicherheit zu lassen, aus welchem Jahr der Film stammt, die Beschreibung vor, beziehungsweise brech sie ein bisschen runter, um euch zu zeigen, dass die Texte damals schon fantasievoll waren und manchmal Filme irgendwie passend beschrieben haben, manchmal uns aber auch komplette Gurken als scheinbare Meisterwerke verkauft haben. Und ich lasse mal die kompletten Gurken, an die sich wirklich niemand mehr erinnert, weg, aber da kann ich dann auch nochmal was vorlesen, was da für Meisterwerke kamen, die dann bei IMDb später bei 2,1 gelandet sind. Also, bla 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 bla. Beweist auf eine ganz und gar unspektakuläre und dabei doch so packende Art, dass man vor lauter Spannung das Atmen vergisst. Doppelpunkt. Very, very stylish, aber ohne den üblichen Steadicam-Helden im Gegenlicht Commercial-Schmonzes à la Michael Bay und eisenhart, aber ohne billiges Blut- und Gedärmgewühle. So verdankt, mehr der unterspielten, aber stets drohenden Gewalt im Stile von Taxi Driver, Reservoir Dogs und oder Science of the Lamp, als den üblichen Offensichtlichkeiten der Schlitzi auf No-Brainer. New York ist in diesem Film die Hölle, sein Held am Rande des Wahnsinns, das Leinwandwerk selbst unzweifelhaft State of the Art. Also, in welcher Film ist sehr stylisch ohne übliche Steadicam-Helden im Gegenlicht Commercial-Schmonzes à la Michael Bay? Ich glaube, dass viele von den Filmen halt nie geguckt wurden oder nie geguckt werden konnten, bevor die Texte entstehen mussten.
Um einen
Film.
Rächer? Oder verstehe ich das richtig? Das ist leider so alles in den ganzen Wortklaubereien untergegangen.
Nee, der Film verdankt, also so verdankt, mehr der unterspielten, aber stets drohenden Gewalt im Stil von Taxi Driver, Reservoir Dogs oder Silence of the Lamb als den üblichen Offensichtlichkeiten der Schlitzi auf No-Brainer. New York ist in diesem Film die Hölle, sein Held am Rande des Wahnsinns, das Leinwandwerk selbst unzweifelhaft State of the Art. Pünktchen, 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 falls das noch hilft.
New York.
Ich kann noch einen Tipp geben, auch aus dem Text. Zwei kann ich geben. Soll ich den ersten Tipp mal geben? Einen Tipp. Im Text steht noch Gore as Gore can be. Und der andere Tipp ist mehr Hannibal Lecter als Michael Myers. Alles andere wäre, glaube ich, schon zu sehr Tipp.
Gott.
Ihr kennt ihn jedenfalls alle.
Hast du gesagt, aus welchem Jahr der ist? Nee, ne?
Nee, aber du kannst ja mal sagen eine Jahreszahl und ich sag, ob plus, minus oder ob es stimmt.
2000.
Stimmt, genau.
Echt?
Ja.
Okay. Gibt es Bonuspunkt?
Ja, bisher, also die Gesamtpunktzahl wird mit 100 multipliziert. Also bisher sind es noch 0. Er geht 101 Minute. Und es steht hier noch drin, dass es ein intelligentes Meisterwerk ist.
Ah, warte mal. Ist das dieser Mr. Brooks?
Nee, der ist, glaube ich, auch älter.
Ah.
Nee. Also es ist ein intelligentes Meisterwerk, obwohl ich aufgrund der Formulierung hier im Text nach wie vor halt annehme, dass der Film damals nicht geguckt wurde, als der Text entstehen musste. Oder nicht von der Person, sondern nur irgendjemand der Person gesagt hat, ja, er ist ein intelligentes Meisterwerk. Und dieses intelligente Meisterwerk wird von Leuten, vielen Leuten geteilt. Obwohl der Film in letzten Jahren ein bisschen in Verruf geraten ist.
New York ist hier die Hölle. Mehr Mike, mehr Hannibal Lecter.
Das ist aber nicht Red Dragon, oder?
Lief der auf dem Fantasy-Filmfest?
Kann sein, ist aber nicht so weit weg von der. Naja, ist auch Quatsch. Also nee, aber es geht auch um eine Person, die andere Menschen umbringt. Also es kommt nichts Übernatürliches im Film vor. Und es spielen sehr bekannte Leute mit, die wir jetzt auch noch alle kennen.
Ich häng mich jetzt so an diesem.
Eine von den Personen, die mitspielt, hat schon mal den Joker gespielt.
8 mm lief nicht auf dem Fantasy-Filmfest, oder?
Doch, das könnte sein. Werden da mitgespielt, der Joker?
Joaquin Phoenix.
Ah ja, schon. Nee, eher einer der nicht so beliebten Joker-Darsteller.
Okay, ja gut, dann. Was hat denn der für, was hat denn der gemacht?
Hat keine allzu große Rolle in dem Film.
Fight Club?
Nee. In dem Film fragt da jemanden was nach einem Hund. Und es hat was damit zu tun, ob der Hund vielleicht nicht stubenrein ist.
Alter, ich müsste wahrscheinlich schon längst drauf gekommen sein, aber...
Ja, man kann nicht, weil es halt komplett irgendwie absurd ist.
Ich hänge mich ganz an diesem Hannibal Lecter als Michael Myers Ding auf.
Ja, das passt auch irgendwie, dieses ohne den üblichen Steadicam-Helden im Gegenlicht Commercials-Schmonses à la Michael Myers ist halt komplett. Also, das kann ich nur aus dem damaligen Zeitgeist, dass man halt automatisch... Also, dass man automatisch gegen Bay ausgeteilt hat und dann automatisch dachte, ja, das stimmt dann.
Ja, ich meine, ja, was soll das?
Auch die Vergleiche mit Taxi Driver und Reservoir Dogs und Silence of the Lamb.
Ey, ich habe das schon mal gelesen. Da bin ich felsenfest von überzeugt.
Ja klar, wir haben ja früher die Hefte auch tausendfach gelesen.
Aber
ich guck noch mal, weil hier müssen ja auch so das...
Ey, ach natürlich, 7, 8. Lief American Psycho auf dem Fantasy-Filmfest? Ja.
Bingo, American Psycho ist dieser Film ohne Gegenlicht-Shots à la Michael Myers.
Oh, stimmt, da fragt er den, ob er einen Hund hat, als er da bei ihm zu Hause ist, ne?
Ein kleinen Chihuahua, ja.
Ey, das ist jetzt so die Sache, dass der auf dem Fantasy, das ist eher die Sache, dass der auf dem FFF lief, die ich nicht mehr wusste.
Ja, okay.
Weißt du?
Wow. Ja, aber Gore as Gore can't be.
Ja, aber das ist doch Quatsch, der Film hat ja kaum Gore.
Das ist echt großer Käse. Zeigt aber, wie gut
die Kategorie ist. Ja, und auch die drohende Gewalt im Stil von Taxi Driver, Reservoir Dogs oder Silence of the Lamb.
Aber ich meine, das ist mir jetzt nur eingefallen anhand deines Joker-Vergleichs. Weil es ja nur...
Als nächstes hätte ich gesagt, dass noch eine Person mitspielt, die schon in 8 anderen Filmen mitgespielt hat beim Fantasy-Filmfest. Nämlich unser guter Freund Willem Dafoe war schon in American Psycho, Boondock Saints, Daybreakers, Doggy Dog, Existenz or Thomas, White Sands und White at Heart lief.
Ja, cool. Ja. Wäre ich gerne dabei gewesen. Ja, krass. Ja. Das war American Psycho, okay.
Wild, oder?
Tino geht in Führung.
Ja.
Hat uns bezwungen.
Aber wie nennen wir das jetzt?
Keine Ahnung.
Also ich tue mich immer schwer für eigene Sachen Namen, aber die Vorschläge waren schon echt gut. Ich gehe auch noch mal rein, wen ich am lustigsten fände.
Vielleicht Fantasy-Hahn-Text.
FFF, ha.
Wie wäre es einfach...
Hype-Train-Schaffner Tino ist auch ganz, also es weiß so absurd.
Wie wäre es einfach mit der Hahn liest?
Ja, er liest, er lebt.
Hahn-Lese.
Hahnecke.
Hahnecke?
Ja, die Hahnecke. Michael Hahnecke.
So, ich würde sagen, diese Überlegung werden wir jetzt nicht mehr in dieser Aufzeichnung treffen. Ihr habt jetzt genug Vorschläge, ihr könnt gerne nochmal mit abstimmen. Ja. Und bis zur nächsten Folge haben wir hoffentlich einen Titel gefunden. Und ich hoffe trotzdem auch, dass ihr bis zur nächsten Folge auch wieder dabei seid. Hoffentlich jetzt hier ein bisschen Spaß hattet an unserer heftigen Diskussion zu Companion.
Aber bitte auch nur ein bisschen. Ja.
Und dann aber auch hoffentlich 2 schöne Tipps hier mitgenommen habt, falls ihr sie noch nicht kennen solltet oder falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Und darüber hinaus würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns weiterhin auf allen Portalen oder sozialen Plattformen oder Podcast-Plattformen treu bleibt, wo dem auch möglich ist. Und vielleicht hier und da gerne mal einen Daumen nach oben, einen Stern, ein Like oder sonst irgendwas ablasst. Denn wir haben es jetzt, glaube ich, geschafft. André hat mal ein bisschen Aktivakquise betrieben. Über 1000 haben wir jetzt? Oder haben wir jetzt 1000? Irgendwas?
Ja, auf Spotify, 1000 Bewertungen.
1000 Bewertungen, das ist fantastisch.
Vielen Dank dafür.
Vielen genau.
Ja, 1001 wäre natürlich auch toll. Wegen
Nein, es sind schon mehr, aber man sieht das nicht mehr. Ab 1000 sieht man nur noch quasi in einer Schritten. Also ich glaube 1,1.
Okay, ja, dann brauchen wir noch
also immer 100, 950. Dann, genau.
Ach, 100, okay, gut.
Das ist dann immer 1,1, 1,2.
Okay. Nice.
Ja, cool. Man muss auch gerne immer kommentieren. Ne? Denkt dran, bei Spotify kann man auch direkt in die Folgen rein kommentieren. Also das wissen auch immer noch nicht alle.
Ja, gerne machen.
Alright.
Nicht wundern, wenn es nicht direkt erscheint, weil man muss bei Spotify jeden Kommentar händisch freischalten. Also es kann auch mal einen halben Tag dauern, bis ich das dann sehe.
Aber auch nicht mehr.
Nee, maximal ein halber Tag.
Ja, oder mal eine Woche.
Ja.
So ist das Leben. Gut. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Start in diese kommende Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.